Geschwister, liebe Gemeinde, ich hoffe, das war jetzt nur die Technik, dass es nur auf Gemeinde hört und nicht auf Geschwister. Geschwister seid ihr dennoch für mich. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Gottes Liebe erleben. Dafür hat uns Jesus Christus etwas geschenkt, nämlich die Ehe geschenkt und nicht die eigene Ehe. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich mich und meine Ehefrau seht, dann nicht, dass unsere Ehe so ein wunderbares Vorbild wäre. Aber die Ehe insgesamt in der Bibel ist dargestellt, die Ehe als für die Liebe Gottes vorgestellt. Denn an der Ehe, da soll jeder Mensch erkennen, soll jeder Mensch sehen, wie Liebe zwei Menschen verändert. Und da merkt ihr, liebe Geschwister, das beginnt nicht erst bei der Ehe, sondern das beginnt natürlich noch schon viel früher. Denn wenn sich zwei Menschen finden, wenn sich zwei Menschen verlieben, dann wird aus einem ungehobelten Klotz, der guckt, wie er um das Duschen, gerade als jüngerer Kerl, irgendwie rumkommt, mit einmal jemand, der nicht nur anfängt, sich zu duschen, sondern dann auch noch guckt, dass die Haare stimmen, dann einfach guckt, dass der Gesamtmensch einfach ganz genial und ganz wunderbar ist. Man kann es auch anders sagen, da wird aus Mädchen, das sich eigentlich für Fußball nicht interessiert, in den nächsten Wochen, glaube ich, ein Mädchen, das trotzdem mit einmal beim Fußball dabei sitzt, mit einem Mal ohne Interesse und ohne Ahnung, aber mit dabei sein wird und sich das Ding anguckt. Liebe verändert Menschen, das ahnen wir alle. Um das zu erleben, da muss man noch nicht einmal verheiratet sein. Das kann eigentlich jeder sehen und erkennen. Aber das ist Menschenliebe. Und das ist noch nicht die Liebe Gottes, die wir erleben wollen. Aber diese Menschenliebe, die kann für uns zum Gleichnis werden für die Liebe Gottes. Bei der Menschenliebe ist es ja so, dass normalerweise nach dem ersten Winter dann auch die erste Liebe vergangen ist. Das heißt noch nicht, dass sich die Liebe dann aufgelöst hat. Aber nach dem ersten Winter, nach dem ersten Mal, wo es vielleicht auch mal ein bisschen gekratzt hat, da entsteht in einer guten Beziehung, in einer guten Liebe, in einer guten Ehe ein ganz tiefes Vertrauen. Das erlebte ich bei einem sehr guten Freund von mir und seiner Frau. Sie war glückliche Ehefrau. Sie war begnadete Mutter von drei Kindern. Ihr Beruf, der hat sie ausgefüllt. Damit war sie ganz glücklich. Sie hat ein wirklich schönes Heim für ihre Familie geschaffen gehabt. Aber da galt auch das Sprichwort, das ich immer wieder gehört habe, unter jedem Dach ein Ach. Sie hatte nämlich einen Waschzwang. Das heißt, sie wusch sich die Hände nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern regelmäßig wusch sie sich mehr als die Jungs, von denen ich vorhin gesprochen habe, viel zu viel eigentlich, als sie hätte es machen müssen. Und dann, und deswegen erzähle ich die Geschichte, und dann hat sie beim Händewaschen mit der Zeit, als sie gemerkt hat, das war zu viel, dann hat sie da auf ihren Mann, meinen Freund, geguckt. Und der sagte zwei Worte: Es reicht. Es ist gut, du musst nicht mehr. Es reicht. Und diesem Mann, dem hat sie vertraut. Wegen ihm hörte sie dann auf, ihre Hände zu waschen. Ein drittes Mal, ein viertes Mal war genug. Als ich dieses Vertrauen sah, ich gebe es zu, da sind mir die Tränen in die Augen geschossen, weil ich sagte, das ist doch genial, wie hier über ein, zwei, drei Winter hinweg mit einem Mal Liebe entstanden ist, so ein tiefes Vertrauen, dass sie nur ihn anschauen muss und er sagen kann, es reicht, und liebevoll sagen kann, es reicht. Das ist doch wahres Vertrauen. Wer so eine Ehe führt, wessen Ehefrau so ein Vertrauen zu ihrem Mann hat, da muss die Ehe doch von Herzen glücklich sein, dachte ich. Dass auch die beste Ehe kein Himmel auf Erden ist, das hat mir mein Freund dann zum Verstehen gegeben. Denn als ich ihm begeistert erzählte von diesem Vertrauen, was ich da so empfunden habe, da schaute er mich sehr müde an. Oh, wenn du wüsstest. Wenn du das jeden Tag sagen musst, wenn du das oft jede Stunde und ein paar Mal in der Stunde sagen musst, dann würdest du dieses Vertrauen nicht mehr als Liebe loben, nicht mehr als Beispiel für Gottes Liebe loben. Also, es ist eben eine menschliche Liebe. Eine Liebe mit Fehlern oder wie gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Aber genau dieses fehlerhafte Bild, genau dieses Bild von der Menschenliebe, das nimmt Jesus Christus auf als ein Beispiel von Gottes Liebe zu uns. Auch wenn Gottes Liebe unvergleichlich höher und tiefer, breiter und länger ist, nennt er sein Volk auch seine Braut, nennt er sie sogar Geliebte. Wir finden es im Römer, da nimmt es den Prophet Hosea auf, wie Gott durch Hosea spricht: Ich will, dass mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Gott hat uns die Ehe gegeben, dass wir Gottes Liebe erleben. Und auch wenn die beste Ehe nie ein Himmel auf Erden sein wird, hat uns trotzdem die Ehe gegeben, damit wir hier ein Vorbild, ein Beispiel ein Stück weit haben. Deswegen schauen wir nicht auf die menschliche Ehe, sondern deswegen, liebe Geschwister, möchte ich ganz bewusst auf Gottes Wort schauen und da schauen, wo haben Menschen denn Gottes Liebe in der Bibel erfahren. Das wird uns schon von den ersten beiden Menschen berichtet, dass sie Gottes Liebe erfahren haben. Natürlich, ganz am Anfang, wenn Gott beginnt, mit ihnen zu sprechen. Jeden Abend war er da, wenn es notwendig gewesen wäre, wäre auch öfters noch da gewesen. Gottes Liebe erleben mitten im Gericht. Da ist es mir aber nochmal ganz neu aufgefallen, die Liebe Gottes. Mitten im Gericht bei Adam und Eva. Die beiden, liebe Geschwister, ihr kennt die Geschichte, die hatten Gott hintergangen. Hinter seinem Rücken haben sie sich verführen lassen, ziemlich schnell, ziemlich bereitwillig. Und Gott ist konsequent, das müssen wir hier an dieser Stelle natürlich auch sagen. Im Paradies, da hat es keinen Platz für das Hintergehen von Gott, da hat es keinen Platz für die Sünde, für Misstrauen. Und deswegen müssen Adam und Eva das Paradies, den Himmel auf Erden verlassen. Aber mitten in diesem Gericht erleben wir dennoch die Liebe Gottes. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. 1. Mose 3, Vers 21. Der lebendige Herr versorgt mitten in dieser Gerichtssituation, wo ich keinem von uns es wünsche, dass er da hineinkommt, dass er sich da hineinbuxiert. Mittendrin in diesem Gericht schenkt er ihnen, dass er sie dennoch liebt. Er hätte auch anders können, aber er macht ihnen Kleider. Gottes Liebe, mitten im Gericht haben Adam und Eva erlebt. Gottes Liebe erleben wir auch in unserer Schwäche. Seit einigen Jahren begleite ich die Arbeit von Wolfgang und Gabi Isenburg in Enzklösterle. Vielleicht ist dem einen oder der anderen von euch sie schon mal begegnet. Diese Familie nimmt seit 1989, also nächstes Jahr werden es 30 Jahre lang, bis zu 10 Männer bei ihnen in der Familie auf. Ganz normale Männer, die aber in ihrem Leben schwach geworden sind und etwas nicht ausgehalten haben und deswegen haben sie sich etwas geholt, was ihnen Kraft gibt. In diesem Fall haben sie meistens sich Drogen geholt oder mit Gewalt versucht zu holen, was sie brauchten, wo sie schwach geworden sind. Und nach 30 Jahren mit Männern unter einem Dach so zu leben, nach diesen 30 Jahren sagte mir Wolfgang Isenburg neulich, entweder diese Männer sind machtgeil oder nach Frauen. Das sei die Schwäche der Männer auf den Punkt im Grunde genommen gebracht. Also ich gebe zu, platte Lebensweisheiten, die ermuntern mich immer zum Widerstand. Aber je mehr, je länger ich das Wort so im Ohr habe, im Kopf bewege, je länger, je mehr merke ich, dieser Satz, da ist leider was Wahres dran. Die einen gieren nach Macht, die anderen gieren nach Frauen. Die MeToo-Debatte in Amerika oder auch hier, die zeigt die eine Gier. Die Koalitionskrise in Berlin, die andere, aber die gibt es auch noch öfters und die zeigt auch, sind nicht nur Männer betroffen. Wenn wir Gottes Wort ansehen, dann lesen wir von Männern mit dieser Schwäche. Mit Schwäche von Frauen her, mit Schwäche auf Macht hin. Und in ihrer Schwäche erleben sie dennoch Gottes Liebe. Also Bathseba, da war der David sicherlich nicht machtgeil. Denn das ist mir in den letzten Tagen nochmal aufgefallen, als ich einfach beim David gelesen habe. Dieser mächtige Mann konnte sich anscheinend bei der Macht ein Stück weit zurückhalten. Gegen seinen Vorgänger Saul, gegen diesen König Saul, da hat er keine Revolution losgetreten und ihn so weggeputscht, sondern den hat er einfach so stehen lassen, ist er selber sogar weggegangen. Selbst bei Absalom, seinem Sohn, der den David wegputschen wollte, da flieht David lieber aus Jerusalem in Richtung vom Jordan. Für damalige Verhältnisse hat sich der David erstaunlich zurückgehalten in Machtfragen. Aber bei Bathseba, seiner schönen Nachbarin, da konnte er sich nicht mehr so zurückhalten. Und auch hier, wir kennen die Geschichte, auch hier ist der Herr sehr konsequent, drückt nicht einfach ein Auge zu, auch das gehört hier mit zu dieser Predigt mit dazu. Der im Ehebruch gezeugte Sohn von David und Bathseba, der stirbt. Oder darf ich es anders sagen, wie dankbar bin ich, dass heute gilt, alle Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wie dankbar bin ich, dass nicht alle im Ehebruch gezeugten Kinder ums Leben kommen heute noch. Aber trotz allem, trotz diesem Gericht, können wir auch bei Davids Sünde etwas von Gottes Liebe erleben. Bathseba, die wird nämlich für den David zum Segen. Nicht nur, dass sie ihm nach diesem ersten Kind miteinander noch den Salomo schenkt, sondern dieser Salomo wird dann nach dem Tod von David die Stelle des Königs einnehmen. Zwar leider ein König, das wissen wir, der ihn Macht auch korrumpiert hat, der immer weniger auf Gottes Wort gehört hat, aber ein König, der auch zum Segen für dieses Volk Israel geworden ist. So groß war der Staat Israel nie, wie damals unter Salomo. So ein Frieden hatte es nie mehr, so ein Reichtum hatte es nie mehr. Also mit Salomo erleben wir Gottes Liebe, obwohl sich bei der menschlichen Liebe der König David mit der Bathseba nicht zügeln konnte. David erlebt Gottes Liebe in seiner Schwäche bei den Frauen, wo er wohl leider gierig nach Frauen war. Machtgierig waren wohl Johannes und Jakobus. Jesus erzählt uns in Markus 10 von diesen Jüngern. Jesus erzählt da als erstes Mal, dass er bald sterben wird. Das dritte Mal erklärt er ihnen seinen Tod, erklärt er ihnen auch, warum er sterben muss. Und die Antwort von Johannes und Jakobus, sie wenden sich an Jesus, wahrscheinlich unter vier Augen, wahrscheinlich haben das die anderen Jünger gar nicht so mitgekriegt, dürfen wir übrigens im Paradies, wenn du dann also gestorben bist, dürfen wir dann rechts und links von neben dir sitzen. Also liebe Gemeinde, ich musste grinsen, als ich mir das so in diesen Tagen nochmal überlegt habe. Als Pfarrer darf man ja auch Rallye unterrichten, ein wirklich schönes Geschäft. Und in meiner Grundschulklasse gibt es das, dass da manche dann auch neben mir sitzen wollen. Also das schönste Beispiel, das war für mich neulich der Junge, wir spielen Chefvize, wo einer der Depp ist, einer der Chef ist und ich saß eben auf dem Chefstuhl, ist ja logisch, und habe mich dann irgendwie ganz schnell auf den Deppstuhl gemacht und man höre und staune, in Spielberg ist der Kerl hergegangen und hat sich auch als nächstes auf den Deppstuhl setzen lassen, um neben mir zu sitzen. Liebe Geschwister, ihr glaubt gar nicht, wie stolz ich heimgekommen bin. Selbst ein Drittklässler kann einen sehr, sehr stolz machen. Interessanterweise, in meinem Kirchengemeinderat hat mich das noch nie jemand gefragt. Die kennen mich wohl besser. Aber dass die Jünger in dieser Situation, wo Jesus Christus sie auf sein Sterben vorbereitet, dass die Jünger jetzt hergehen und nur im Blick haben, Herr, wenn du dann also, darf ich neben dich? Wow, machtgeil. Wie geht Jesus Christus mit dieser Machtgier um? Machtgier ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, der für Predigen passt. Gell? Er gibt eine ganz zentrale Dienstanweisung für die Christen heraus. Wer groß sein will unter euch, der soll euer aller Diener sein. Genau an dieser Stelle sagt er das. Der setzt Johannes und Jakobus, der setzt die Söhne des Zebedäus oder Donnersöhne, wie es an einer anderen Stelle heißt, der stellt die nicht in den Senkel und setzt sie unter Druck. Er löst sozusagen nicht die Koalition mit seinen Jüngern auf, sondern er weist nur sie und damit auch uns darauf hin, dass derjenige, der der Erste sein will, dass der Knecht von allen sein soll. Liebe Gemeinde, Gottes Liebe erleben, da habe ich nicht zuerst an die Schwäche gedacht. Aber irgendwie kam ich so dahin und staunte, wie Gott mitten in seinem Gericht auch an uns zeigt, wie es weitergehen kann. Zeigt, wie er uns trotzdem liebt. Natürlich erleben wir Gottes Liebe noch an vielen, vielen anderen Stellen. Das Erste, was wir nennen müssten, das ist Gottes Liebe erleben wir in seiner Schöpfung. Wer in Israel mal gewesen ist, das sehen wir auf dem nächsten Bild, und wessen Herz so für Israel schlägt wie meins, der kennt diesen Blick vom Berg der Seligpreisungen. Genau, da haben wir es. Ich hoffe wenigstens, ich habe das richtig wahrgenommen, vom Berg der Seligpreisungen über den See Genezareth hin aufs andere Ufer. Schon allein der Blick, ich habe gestern, als ich die Folien gemacht habe, einfach so mal bei mir geschwind die Bilder angeguckt und kam dann und blieb an dem hängen. Allein dieser Blick schon, da können wir Gottes Liebe erleben können. Ich habe mehrere Wochen unterhalb des Bergs der Seligpreisungen an der Ausgrabung teilgenommen. Jeden Morgen den Sonnenaufgang von der Stelle aus sehen können. Es ist einfach faszinierend. Hier können wir Gottes Liebe erleben. Aber noch an weitaus mehr Stellen in Gottes Schöpfung können wir Gottes Liebe erleben. Es war in der Woche nach Pfingsten. Da meine Frau und ich uns aufgemacht, in unserem Urlaub mit dem Fahrrad einmal an den Bodensee zu fahren. Also wir hatten schon mal die Tour bis Tübingen vorgemacht und dann sind wir am Pfingstdienstag von Tübingen aus los, die Alp hoch und dann über Sigmaring den höchsten runter zum Bodensee und dann einmal rechts rum, einmal links rum. Also für mich was Faszinierendes, vielleicht langt es auch nochmal über die Alpen, aber diesmal musste es erstmal bis zum Bodensee langen. Und das ist für mich schon etwas Grandioses, denn mit bald 5 Jahrzehnten, wenn ich das so mit 47 Jahren sagen darf, mit 5 Jahrzehnten, da trage ich halt so manche Tafel Schokolade, manches Spätzle und manches Spezi mit mir herum. Schon diese Schöpfung, darf ich so ehrlich sagen, ist für mich ein ganzer schöner Ausdruck von Gottes Liebe. Aber die Radtour mit diesen knapp 50 Jahren zu machen, ohne viel Sport zu betreiben, von Spielberg sich nach Egenhausen zur Schule runtertreiben zu lassen und dann wieder hochzufahren mit dem Fahrrad, ist für mich jetzt nicht wirklich viel Sport. Ohne also eine große Kondition zu haben, ohne E-Bike unterwegs zu sein, das will ich an der Stelle doch nochmal klar und deutlich betonen, und voller Stolz auch 2 E-Bikes überholt zu haben. Und trotzdem ohne Muskelkater dann in Friedrichshafen in Fischbach anzukommen. Das ist für mich was Faszinierendes gewesen. Da habe ich für mich Gottes Liebe live erlebt. Liebe Geschwister, überlegt euch mal in eurem Leben, wo ihr Gottes Schöpfung, wo ihr Gottes Liebe so live erleben könnt. Wo dieser Psalmvers aus dem Psalm 103 gilt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber dieser Psalmvers geht weiter. Im 3. Vers heißt es dann: Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und das ist sicherlich der größte Hinweis auf die Liebe Gottes. Der dir all deine Sünde vergibt. Ihr habt hier rechts im Mittelpunkt das Kreuz stehen, dass der Vater im Himmel uns so sehr liebt, dass seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern durch seinen Sohn das ewige Leben haben. Gottes Liebe erleben wir in seinem Sohn. Dass unser Herr mich kennt und trotzdem liebt, wie es in dem einen Vers heißt, in dem einen Liedvers heißt. Das ist genial für mich. Er weiß um meine Sünde und trotzdem liebt er mich. Und das verändert unser Leben. Ich möchte mit einem ganz banalen Beispiel im Grunde genommen an der Stelle das schließen. Ein ganz banales Beispiel, was man letzten Monat im Mai bei uns im Schwarzwälder Boten lesen könnte. Also im Nachbartal zwischen Wildbad und Enzklösterle ist ja ein neuer Mitbewohner aufgetaucht. Der Wolf. Und dieser Wolf ist dann 30. April oder 29. April, je nachdem, wie es die Zeitung schreibt, über eine Schafherde hergefallen und hat viele gerissen, andere verletzt, sodass sie auch getötet werden mussten, dass am Schluss beinahe 50 Schafe in dieser Nacht tot waren. Das gab einen großen Aufschrei. Über den Aufschrei will ich jetzt gar nicht sagen, da ich bin Pfarrer. Ich kann da nicht drüber reden und nicht darüber urteilen. Aber über Gernot Fröschle, den Schäfer, da will ich was sagen. Diesen Gernot Fröschle, der ist mir letztes Jahr bei einer Hochzeit begegnet. Das war jetzt nicht also die, wo wir beide waren, aber auch da waren es zwei Personen. Und da ist mir Gernot Fröschle begegnet und dann kamen wir so miteinander ins Gespräch und es war für mich einfach was Beglückendes, so wie es auch hier beglückend ist. Da habe ich jemand erlebt, jemand getroffen, mit dem ich einfach Glauben teilen kann. Also er ist, glaube ich, ein besonderes Geschöpf Gottes, so wie man mir erzählt, aber das sind wir ja im Grunde genommen alles besondere Geschöpfe Gottes. Deswegen, ich kann über ihn nicht viel sagen, aber dass wir miteinander Glauben teilen könnten, das fand ich faszinierend. Und so stand einiges über ihn in der Zeitung und eines, das hat mich ganz besonders gefreut. Er hätte nämlich alle Schuld auf den Wolf oder auf die Politik oder auf die Gesellschaft oder was auch immer beziehen können. Aber bei einem der Besuche, die er bekommen hat, da sagte sein Besucher zum Gernot Fröschle, das sei ein Problemwolf. Und sofort ist der Gernot Fröschle laut Zeitung hergegangen und hat gesagt, das stimmt nicht. Das ist kein Problemwolf, das ist ein ganz normaler Wolf. Sondern der Fehler, einer der Fehler, aber der Fehler, den er gemacht hat, ist, dass er an der Enz, wo seine Schafe geweidet haben, eben keinen Zaun aufgestellt haben. Das hat er ganz bewusst gemacht. Das ist ja manchmal bei Fehlern so, dass man sich sehr wohl überlegt, warum. Das hat er bewusst so gemacht, damit die Schafe auch nachts an die Enns können, auch nachts was trinken können. Aber das sei eben der Fehler gewesen. Über diese Schwäche sozusagen ist der Wolf eingedrungen, habe die Schafherde angefallen. Und das faszinierte mich. Viele andere sind hergegangen, oder viele andere wären in der Situation hergegangen und hätten allen anderen die Schuld gegeben. Und hier selbst in der Schwarzwälder Boten ist aufgefallen, da, und das wurde extra in einem Bericht nebendran, in einem Kommentar nebendran erwähnt, da gibt jemand nicht anderen die Schuld, sondern sagt, hier hätte ich selber etwas anders, etwas besser machen können. Gernot Fröschle hat es machen können, weil er an Jesus Christus glaubt, weil er um seine Vergebung wusste. Und liebe Geschwister, das kommt an in unserer Gesellschaft. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor einigen Jahren, man kann stehen zu ihr, wie man möchte, aber die Bischöfin von Hannover, Margot Käßmann, wie sie den Fehler macht, mit alkoholisiert Auto zu fahren und dann sagt, und ich stehe dafür gerade, ich gebe mein Bischofsamt jetzt ab. Erinnert ihr euch noch, wie in den Medien sie mit einem Mal sehr positiv erwähnt worden sind, dass sie nicht nach einigen Jahren noch dran festhielt, sondern gegangen ist. Gottes Liebe, die können wir also komplett unterschiedlich erleben. Sicherlich am stärksten, dass er uns liebt, obwohl er uns kennt, dass er uns vergibt. In seiner Schöpfung kann man diese Liebe Gottes erfahren. In unserem Alltag erleben wir diese Liebe Gottes. Ich freue mich, dass ich die Liebe Gottes aber sogar an manchen Schwächen in meinem Leben erfahren kann. Auch darum, weil ich um die Vergebung Gottes von Jesus Christus weiß. Wer mit dieser Liebe lebt, auch in den Beziehungen, auch in seiner Ehe, der kann etwas erleben. Nicht immer ein einfaches Leben, aber ganz gewiss ein spannendes Leben, ein Leben aus der Hand Gottes. Gottes Liebe können wir erleben, weil er lebt. Amen.